Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Carmen sind fett.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und mein letztes Wochenende habe ich in Franken verbracht. Und zwar genauer auf dem Franken Food Camp in Nürnberg. Und dort haben wir mit, ich glaube, 25 Bloggern oder sogar fast 30, sind wir um und durch Nürnberg getingelt und haben uns jede Menge geniales Zeug angeschaut. Wir waren bei einem Metzger, wir waren bei einem Bäcker, wir waren bei einem Brauer und ich habe versucht, mein Aufnahmegerät immer überall ein wenig mitlaufen zu lassen und ein paar O-Töne für euch einzufangen. Und dabei ist die Nummer 1 jetzt geworden, unser Besuch beim Herr Genstaler, der einer der bekanntesten Brauer Deutschlands ist. Und er hat seine ganzen Biere, die er zum größten Teil verkauft, verkauft er ins Ausland und ist, wie gesagt, eine wahnsinnige Koryphäe auf seinem Gebiet. Und wir haben ihn durch die Brauerei begleitet und geschaut, was er, wie er sein Bier braut und haben dort Biere verkostet. Und er erzählt da sehr schön über seine Passion. Und ja, hört mal rein, sagt mir, wie ihr es gefunden habt. Und in den nächsten Folgen werden wir immer wieder mal auf dieses Foodcamp zurückblicken und reinschauen oder besser gesagt reinhören. Was dort passiert ist bei mir im Blog, werdet ihr dann auch noch Bilder dazu finden. Das ist jetzt gerade bei dem Brauer wahrscheinlich sehr interessant ist, gerade wenn es um das große Kühlschiff geht. Aber hört rein und schaut mal, was sich dahinter verbirgt. Viel Spaß!
Ich bin der Brauer, Andreas Genstaler mein Name. Und wir befinden uns hier in Schneid, da ist die Brauerei Friedl, die haben wir seit 2011 gepachtet und haben den Namen Genstaler Bräu benutzt.
Also, jetzt sind wir ja soweit, vollständig. Unseren Sud, den haben wir jetzt schon ziemlich durch heute. Und zwar hat es angefangen mit dem Einmeischen, das heißt, wir haben das Malz nach oben mit einem Getreidegebläse nach oben befördert. So, sonst nicht, den kann man es kaufen. Und das ist dann durch die Mühle zerkleinert worden und heute früh zum Einmeischen in den Läuterbottich hier oben in den Gefäß transportiert worden, runtergestürzt oder gefallen. Auf jeden Fall haben wir vorher in der Sudpfanne warm Wasser aufbereitet bis auf 55 Grad. Das haben wir dann in den Läuterbottich gepumpt. Dann ist das Malz runtergefallen. In den Läuterbottich ist eingerührt worden mit einem Rührwerk. Und den ganzen Vorgang nennt man Einmeischen. Das schaut dann aus ungefähr so wie ein Haferflockenbrei. Und nach diesem Einmeischvorgang wird die ganze Maische abgelassen in die Sudpfanne. Weil jetzt beginnt es, dass wir diese ganze Maische in verschiedenen Stufen aufheizen müssen. Dazwischen müssen wir immer wieder Pausen machen, der Brauer sagt da Rasten dazu. Die sind ganz wichtig und zwar fängt es schon mal an mit der 64 Grad Rast, das ist die Maltose Rast, also Verzuckerungsrast. Da löst sich praktisch der Zucker aus dem Malzkorn und den Zucker, den brauchen wir ja notwendig später, dass man überhaupt eine Vergärung stattfindet. Ne? Weil ohne Vergärung, ohne Zucker, haben wir dann später auch keinen Alkohol. Ne?
Warum können Sie das nicht einfach durchgehend erhitzen?
Es kann man schon, aber wenn man diese Pausen nicht einhält, dann bilden sich die gewissen Enzyme nicht und dann hat man auch keine Eiweiße später. Die Vergärung passt nicht mehr. Und also das ist unbedingt notwendig, dass man diese Rasten einhalten tut.
Wie lange dauern die?
Also das ist unterschiedlich. Die Verzuckerungsrast zum Beispiel dauert ca. 25 Minuten. Dann haben wir später nochmal bei 73 Grad nochmal eine 15-minütige Rast. Und dann wird das Ganze aufgeheizt bis auf 78 Grad. Und hier kommt dann der Läuterbottich zu seinem Einsatz. Und zwar, Läuterbottich, ich vergleiche es immer mit Kaffeekochen. Es sitzt jetzt praktisch die ganze Würze in den Läuterbottich. Und unten am Boden sind sogenannte Senkböden, das sind Filterplatten. Und die flüssige Würze, die fließt dann praktisch gefiltert durch, zurück in die Suppenpfanne und zurück bleiben dann die ganzen festen Bestandteile. Also das heißt, die Malzspelzen, die Grobgrieße, Feingrieße, zum Teil auch Mehl noch, ne? Grobmehl. Das bleibt alles zurück, das nennen wir Trebern. Und diese Treber, die ist ja total nahrstoffhaltig, also die wird verwendet von Landwirten zum Verfüllung für die Viecher. Ne? Also Kühe, Schweine kriegen das alles. Das ist total eiweißreichhaltig, super, das Futtermittel. Und ja, meine Frau hat sie früher in der Zeugelstube als Panade für die Trebernschnitzel verwendet. Ne? Also da ist ein Teil von den Trebern mit normalen Panade gemischt und das dann auf die Schnitzel geben. Das ist dann richtig schön röschgeworden und einen leichten, süßigen Charakter kriegt. Also war ganz klasse, das Wort Renner. Schlechthin. So, jetzt bei den Ableutern kommt jetzt zunächst erstmal die Stammwürze, also die Würze runter in die Sudpfanne. Das nennen wir Stammwürze. Und die ist zunächst unheimlich konzentriert, ziemlich hoch. Also ich würde sagen, ungefähr so bei 30-35% Stammwürze. Das würde, wenn man das Bier jetzt da also vergären würde, würde es später ungefähr 13-14%iges Alkoholbier geben. Also ein richtig starker Doppelbock. Wenn man jetzt die Pilz haben möchte mit 11-12% oder Weißbier zum Beispiel, dann muss man die restliche Treber so weit auslaugen mit heißem Wasser, damit die Stammwürze eben eingestellt wird auf diese von 30% zum Beispiel runter auf 11-12%. Ne? Das nennt man Nachgüsse. Und wenn man dann seine gewünschte Stammwürze hat, dann beginnt das Hopfenkochen. Das ist jetzt schon auch erledigt. Und zwar der Hopfen, der kocht dann nochmal circa eine Stunde in der Pfanne bei 100 Grad. Der Hopfen, der erstens einmal gibt er die Bittere ins Bier. Das ist halt dann den Brauer sein Rezept, welchen Hopfen er verwendet. Da gibt es ja x verschiedene Sorten und wie viel er davon verwendet. Und auch eine gewisse Haltbarkeit im Bier. Zum Beispiel früher hat es dann diese Sendung Exportbier geben, nein, Ausland oder nach Indien rüber oder nach Russland oder in die Baltikstaaten. Und zwar diese Biere, die haben wir ja keine Filterung gehabt oder sonst irgendwas, um die haltbar zu machen, ist man hergegangen und hat eine unheimlich hohe Stammwürze verwendet, also ein ganz, ganz starkes Bockbier und sehr, sehr viel Hopfen verwendet. Beides konserviert und so haben wir das haltbar gemacht, auch für den langen Transport, ne? Und diese Biere haben wir India Pale Ale zum Beispiel genannt oder Russian Imperial Stout, ne, wo dann eben in diese Staaten versendet worden ist. Heute haben wir Filter, haben wir Pasteurisierung und so weiter. Also da werden die Biere oft über ein Jahr haltbar gemacht. Also ich sage halt immer, das ist dann ein totes Bier. Unser, ja, es ist so, da sind keine Eiweiße, da ist gar nichts mehr drin. Ne? Mit normalen Filterplatten und die sind aufgebaut mit einer Kieselkur, aber das wird jetzt zu technisch. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall alles natürlich und lebensmittelecht, also überhaupt nach dem Reinheitsgebot gebaut. Ne? Aber wir kleine Brauer, wir sind stolz darauf, dass wir noch handwerklich gebraute Biere und diese natürlich so wie auch möglich zum Kunden zu liefern. Lieber frisch in kleinen Mengen und unfiltriert und den vollen Geschmack noch. Ne? Und da ist halt dann noch eine gewisse Vollmundigkeit da. Und bei den filtrierten Biere bzw. pasteurisierten Biere, da ist eine gewisse einheitlicher Geschmack, also mal ein bisschen weniger, mal mehr bitterer, aber so die richtige Vollmundigkeit und die Individualität im Bier, die geht verloren. Ne?
Stopfst du den Hopfen auf und wann machst du
das? Bitte?
Hopfen gestopft,
ja. Das ist jetzt so ein neuer Trend und gut, ich habe es auch schon ausprobiert, aber ich bin kein großer Freund davon und zwar Bei den Hopfengestopfen ist es so, da wird es im Lagerdank vorgelegt. Also das Bier wird in der Hauptgärung im Gärdank vergoren und so etwa nach 7 Tagen wird es in den Lagerkeller gepumpt zum Nachgären, eben zur Lagerung. Und da wird eben den Lagerdank Hopfenpellets vorgelegt, ne? Und das gibt dann einen recht intensiven Geschmack. Also da wird dann praktisch aus dem Hopfen die ganzen Fruchtstoffe, alles wird da rausgeholt, die ganzen Aromen, wo beim Kochen eben weitgehend verloren gehen. Ne? Deswegen ist auch beim Hopfen...
Das ist so ein Nachwürzen dann sozusagen.
Ja, okay. Richtig, ja. Aber der Nachteil ist, dass das ziemlich schnell an Aroma wieder verliert. Also so nach 2-3 Monaten geht das Aroma dann schon langsam runter. Ich bin mehr ein Freund vom Späthopfen oder beziehungsweise auf dem Kühlschiff. Das nennt man in Englisch halt Late Hopping, weil das die Intensität länger anhält einfach. Und deswegen nicht so mit dem Hopfenstoff.
Was passiert dann sozusagen nach der Kühlung? Also sozusagen, ich habe einmal Hopfen gekocht und dann
ja.
Stopfen passiert immer ganz im Schluss oder ganz spät.
Mhm. Ja, das ist auch so, der Hopfen wird nicht jetzt irgendwann auf einmal reingegeben in die Subpfanne, sondern in verschiedenen Abständen, zu verschiedenen Hopfengaben nennt man das. Ne? Die Hopfengaben, wo man ganz zum Kochbeginn verwendet, da erhält man die bittere. Und je mehr man am Kochschluss ankommt, umso fruchtiger wird das Ganze, umso mehr werden die Aromen freigeben von den Hopfen. Ne? Und da gibt es ja so viele verschiedene, die einen schmecken ein wenig so zitrusmäßig, tropische Früchte oder Mangofrucht. Also jetzt nicht so, dass es da intensiv nach dieser Frucht schmeckt, aber so wie beim Wein, wo man halt sagen kann, also das hat jetzt eine Spur von Erdbeer oder erdigen Geschmack oder so in der Richtung. Ne? Wie gesagt, das ist halt dann dem Brauer sein Rezept, wie er das verwendet. Ne?
Was ist jetzt hier drin?
Hier drin, heute haben wir ein gewisses Zeugel gemacht. Das hat eine höhere Stammwürze, etwa wie ein Festbier mit 14,5 und wird am Ende dann an Alkoholgehalt um die 5,8 haben. Und das ist sehr gut gehopft auch. Wir haben auch auf dem Kühlschiff, da gehen wir jetzt dann gleich mal rauf, weil wir lassen dann schon langsam die Würze mal dann rauflaufen aufs Kühlschiff. Und da haben wir auch schon Hopfen vorgelegt, ne, auf dem Kühlschiff, also für das Späthopfen, was dann später dann einen richtigen fruchtigen Charakter gibt.
Ist dann Menge und Zeit der Hopfengabe das Betriebsgeheimnis des jeweiligen Brauers?
Ja, also auf jeden Fall. Mhm. Hopfen, auch das Malz. Ne? Und zwar, das Malz gibt ja eigentlich... Also praktisch den Alkohol später ins Bier, durch den Malzzucker, ne? Und aber auch die Farbe. Und zwar ist es so, in der Melzerei wird das Malzkorn getrocknet und geröstet. Und je länger das geröstet wird beim dunklen Malz, umso dunkler wird das Malzkorn. Also so ähnlich, als wenn man jetzt Sonnenblumenkerne in die Pfanne gibt und die werden dann immer dunkler, ne? Mit dem Rösten. Und dieses Röstaroma und diese Farbe, gibt es dann später ans Bier auch ab. Na, so kann man dann eben jonglieren, welche Farbe man am Bier haben möchte, ob das mehr so Bernstein oder dunkel oder eben beim Pilz nur helles Malz verwendet. Ne? Wir haben jetzt heute beim Zeugelbier, das ist so Bernsteinfarben. Mhm. Also da ist ein Teil dunkles Malz und hauptsächlich Pilzmalz verwendet. Ne? Also Malz gibt Stärke vom Bier, Farbe. Und der Hopfen gibt die bittere, die Fruchtigkeit, also die Würzung praktisch. Ja. So kann man das sagen. Und ich weiß nicht, Daniel, wie weit sind wir denn? Ja, dann müssen wir jetzt die Stammwürze messen. Bringen Sie mal den. Und.
Das ist die Stammwürze.
Mit dieser Spiegel. Das ist so.
Ein Kupferrohr.
Das ist jetzt so wie beim Wein mit der Öchsel. So geben wir jetzt hier die Würze rein. Aber die ist jetzt natürlich bei einer hohen Temperatur, also bei über 90 Grad noch. Und die muss jetzt runtergekühlt werden bis auf etwa 20 Grad, um die exakte Stammwürze festzustellen. Mhm. Die müssen wir dann noch nachträglich korrigieren, dass wir dann später unsere 14,5 haben. Gut, dann jetzt gehst du mal bitte runter und machst mal unten kurz auf. Ne?
Wie korrigieren Sie das dann?
Wir haben das auf jeden Fall so eingebraut, dass es jetzt stärker ist, so dass wir bloß noch etwas Wasser zum Verdünnen haben. Ist offen?
Ja, ist offen.
Okay, nochmal. Okay, gut. Ich habe jetzt unten am Boden von der Pfanne hat sich einiges an Hopfentrub angesammelt. Das habe ich jetzt unten bloß abgelassen, weil das brauchen wir nicht alles oben im Kühlschiff. Das sind bloß Bittereinheiten und so weiter drin. Und so, dann gehen wir dann auf in zum Kühlschiff und dann könnt ihr da oben erst einmal die Kameras postieren, weil innerhalb von Sekunden sieht man dann nicht mehr viel, weil dann ist alles voll Dunsten und Nebel. Ne? Okay. Wir stellen es dann auf unsere gewünschte Stammstärke noch mit Wasser ein. Ne? Das ist eine sogenannte Würzespindel und das hier ist eben die Spindel dafür. Und die stellt jetzt den Zuckergehalt, also von die Stammwürze von der Würze fest. So, schauen wir mal. Ich muss bloß ein bisschen warten, weil die Temperatur sich erst einstellen muss auf dem Thermometer, weil das ist auch zur Berechnung auch temperaturabhängig. Normalerweise ist es bei 0, bei ca. 20 Grad Celsius. Und wenn aber die Würze jetzt noch ein bisschen drüber liegt, dann muss ich entsprechend was ab.
Und liest du gleich die Temperatur und machst dann die Rechnung selber oder steht da dann drauf?
Ja, das steht drauf und ich mache dann bloß noch einen Dreisatz, wie viel Wasser wir brauchen. Also wir haben jetzt hier 16,4 und die Temperatur, ja, die ist zufällig genau bei 0, passt. Die haben wir gut erwischt. 16,4 und das müssen wir jetzt ausrechnen. Wir haben gehabt.
Fotografiert das ja
nicht. Stimmt, ja,
ich habe das mit dem Computer gemacht.
Ja, klar.
Oder? Wo muss das stehen?
Ja, mal hin. Auf dem Dachboden. Im Dampf.
Also wir haben gehabt 16,5 mal die 16,4 geteilt durch 14,1. Also 19 Hektoliter brauchen wir, 16,5 haben wir gehabt, 16,5, 19 normal, also die 2,5 müssen wir jetzt noch Wasser raufgeben und dann passt unsere Stammwürze später. Okay. No? Okay, also das lasse ich jetzt gleich rauf, die 2,5 Hektar, das kommt jetzt noch zusätzlich dazu, dass wir später unsere gewünschte Stammwürze bei 14,5 haben.
Kommt da
warm Wasser?
Das ist die Staubi-Frage, die jeder.
Jetzt kommt Wasser.
Jetzt kommt auch noch Wasser.
Und dann fangen wir an mit der, mit der ersten Bierprobe. Wir machen drei verschiedene Biere. Das erste ist ein Zwiegelpilz und dann haben wir einen Weizenbock. Und ich erzähle dann schon was zu den Bieren. Und dann zum Schluss noch ein Baltic Border. Also sind total unterschiedliche Biere.
Sagen Sie, Wasser. Wird das ja vorher aufbereitet?
Das ist aufbereitet. Ja. Ne? Das ist Brauwasser. Ne? Mhm. Das gleiche, was im Sud jetzt auch war.
Ja, ist was passiert damit?
Es muss eine Brauqualität haben. Es muss einen gewissen pH-Wert haben. Es muss eine gewisse Gesamthärte haben. Wir haben das Glück, dass wir das Wasser nicht aufbereiten müssen. Also wir bekommen das hier von den örtlichen Gemeinden geliefert und das passt einmal frei zum Brauen. Also wir haben es praktisch jetzt bloß Eis machen müssen.
Ja, unterschiedlich hart oder weiche Wässer lösen wir auch
ja, unterschiedlich. Richtig, ja. Zum Pilz braucht man ein bisschen mehr weiches Wasser und dann für Kellerbier oder Bock wieder anderes. Ne?
Hat Bayern eigentlich mehr ein hartes Wasser?
Ja, aber das ist total unterschiedlich.
Völlig unterschiedlich. Ja. Ja.
Was haben Sie denn jetzt konkret hier?
Hier von der Gemeinde.
Ja, haben Sie haben gesagt, Sie haben so ideales Wasser für Ihr Bier.
Ja.
Das ist dann ein besonders weiches? Oder?
Das ist von der Gesamthärte etwa bei 12. Und vom pH-Wert ist es fast neutral bei 7,4 in der Richtung. Also eigentlich ideal.
Mhm. Die nächsten Brauereien hier, die brauchen alle mit demselben?
Nein, wir haben ja bloß von der Ortschaft das Wasser. Die nächste Brauerei, die hat schon wieder eine ganz andere Wasserversorgung. Das ist total unterschiedlich. Gerade in der ländlichen Gegend, in Bamberg zum Beispiel, da ist es oft so, ein Viertel von Bamberg hat Stadtwasser und das andere kriegt es von der Ködeltalsperre. Ja, das ist...
Das heißt, es muss aufbereitet werden.
Haben denn die Brauer früher ihre Bräu in das Kühlschiff bekommen? Von Hand gepumpt oder mit Wasser?
Ja, mit Handpumpen. Das war alles Muskelarbeit. Ja. Na, die haben früher schon wirklich einen Job gehabt. Gut, dann gehen wir mal ein Stockwerk.
Das ist
der erste Flight.
Super, super Auswahl. Ja.
Wir sind alle so Mitbringsel von Brauerkollegen aus dem
Giersinger
Ausland.
Giersinger hast du auch, sehr gut.
Ja? Ja, ich habe was aus Köln entdeckt.
Wo ist es?
Ah,
ist
es
Giersinger.
Ah ja, okay.
Ich bin echte Giersinger. Wir kennen den Steffen Max auch.
Ah, das hier, das sind bestimmt alles super tolle Biere.
Wie hieß er? Timo Bus.
Hast du vorher abgezählt?
Ich habe Beweisvolles gemacht. Okay, so. Also nach dem Kühlschiff, die Würze bleibt da, wie ich vorhin schon erwähnt habe, circa dreiviertel Stunde auf dem Kühlschiff. Wird die Würze, die hat dann mindestens noch 80, 75 Grad Temperatur, wird durch diesen Austauschkühler gepresst, gepumpt. Und zwar kommt da eiskaltes Wasser im Gegenzug mit der heißen Würze. Die heiße Würze kühlt sich ab auf ca. 10 Grad, 11 Grad Celsius und wird dann direkt in einen von den Gärtanks gepumpt.
Aber die gärt nicht bei 11 Grad, oder?
Doch.
Doch,
okay. Ja. Und zwar mit der Gärung ist es so, es gibt ja unterschiedliche Hefe. Ne? Die Besonderheiten bei Zweien ist auf jeden Fall zu erwähnen, das ist die obergärige und die untergärige Hefe. Und die obergärige Hefe, die hat die Eigenschaft, die ist robuster, die verträgt höhere Temperaturen. Deswegen haben wir früher auch eigentlich nur die obergärige Hefe gekannt, weil man hat ja Probleme gehabt, die Würze abzukühlen. Man hat ja keine Kühlmaschine, nichts gehabt. Man hat bloß das Kühlschiff gehabt, da war es dann über Nacht drauf, eine sehr hohe Infektionsgefahr. Und am nächsten Tag hat es aber immer noch dann vielleicht 20, 30 Grad gehabt. Dann ist man noch hergegangen und hat es über einen sogenannten Würzekühler noch versucht, noch ein bisschen runterzubekommen. Aber mehr wie 20 hat man das nicht hingekriegt. Ne? Und da hat man eben dann diese obergärige Hefe verwendet. Und der Name, der kommt eigentlich daher, bei der obergärigen Hefe ist es so, Die hat die Eigenschaft, dass sich die Hefezellen aneinander ketten und somit eine größere Auflagsfläche gibt. Ich sage das jetzt mal überdimensional dargestellt. Das hat eine große Angriffsfläche für die aufsteigende Kohlensäure, wo sich bei der Verkehrung bildet. Ne? Und diese aufsteigende Kohlensäure nimmt diese Hefeverbunde mit nach oben und deswegen nennen wir das Obergärig. Und bei der Untergärigen ist es so, das sind einzelne Zellen. Die aufsteigende Kohlensäure, die geht an der Zellwand vorbei und die Hefezelle sackt nach unten. Aber im Verlauf von der Gärung, also wenn es richtig zur Endvergärung hingeht, sacken alle Hefezellen mal nach unten dann. Ne? Also deswegen ist auch im Weißbier dann die Hefe auch irgendwann auch mal am Boden. Ne? Das gilt jetzt nur für die Hauptgärung.
Bitte? Obwohl es ein Obergärung ist.
Ja, ja. Und also die Temperatur ist der Unterschied und eben auch, das hat viele Bedeutung beim Brauen. Mit einer höheren Gärtemperatur kann ich viel andere Geschmäcker aus dem Bier kitzeln. Das heißt, die sogenannten Ester-Geschmäcker, wie beim Weißbier zum Beispiel, diesen bananigen, fruchtigen Charakter. Ne? Und bei der untergärigen Hefe, die hat man halt dann erst später verwendet für Pilzbier, für Dunkel, Hell, Bockbiere und die Obergärige für Kölsch, Altbier, Weizen, das ist total typisch, ne? Oder Dinkelbier, Roggenbier, da hat man dann Obergärige. Oder diese IBA-Biere, India Pale Ale. Und wir verwenden aber hier nur untergärige Hefe, weil bei uns ist das Problem, wir haben keine geschlossenen Tanks und untergärige Hefe verdreht sich nicht miteinander. Irgendwann hat man dann mal das Problem von der Infektion und das will ich mir nicht antun.
Achso, dass wir dann beide Hefen im Tank haben?
Bei anderen modernen Brauereien, die wo ein geschlossenes System haben, da ist es kein Problem, dass man beide Hefezellen verwendet, ne? Als eine Hefesorten. Aber das ist mir hier in der kleinen Brauerei zu gefährlich.
Was passiert, wenn die sich vermischen? Oder was?
Also das ist nett, aber die Hefezellen, die sind ja auch in der Luft. Und irgendwann tut dann untergäriges Bier darauf reagieren und kriegt eine Infektion und dann haben wir sein Problem. Ne? Und deswegen sind wir aus dieser Not auch eigentlich auf die neue Brauart kommen, dass wir typisch obergärige Biere mit untergärige Hefe brauen, also vergären lassen. Das heißt, unser doppelten Weizenbock, wo er dann später probiert, der ist mit untergärige Hefe gemacht. Auch genauso unsere IBA-Biere, alle Biere.
Aber und dürfen die Biere dann noch so heißen, wie sie eigentlich heißen?
Ja.
Also gibt es nicht irgendwelche
absoluten Regeln? Ja. Das ist auch andersrum gibt es, dass typische untergärige Biere mit obergärige Hefe gemacht werden. Ne? Also Pilz, Lager oder sowas. Ne? Im Ausland ist es eigentlich gang und gäbe. Das ist auch wesentlich schneller, weil die obergärige Hefe durch die Temperatur, die vergeht wesentlich schneller und man hat wesentlich schneller sein fertiges Bier. Ne? Also so als Größenordnung, was man hier an Lagerung braucht, Hauptvergärung, ist ungefähr 6, 8, 10 Tage, je nach Gärverlauf. Und dann noch eine 4 bis 10, 11, 12 wöchige Lagerung. Das ist biersortenabhängig. Und zwar ein Pilzbier, das ist nach 4 Wochen schon fertig. Das will man frisch haben und spritzig und halt einen richtigen frischen Charakter. Aber starke Bockbiere, bis sich da die Aromen entwickelt haben, die können manchmal bis zu 11, 12 Wochen dauern. Überhaupt starke hopfte Biere, also Krachzeche, hopfengestopfte Biere, also die kann man nicht so lange in Lager kennen lassen, weil dann da fällt einfach das Aroma dann ab irgendwann. Und das Problem ist halt mit der untergärigen Hefe, so wie ein Weizenbier zu machen, trotzdem dann diese fruchtigen Charakter rauszubekommen. Ne? Banane, in dem Fall Banane, Pfirsich, Geschmack.
Ist das dann der Hopfen, der später dazu kommt, weil du vorhin gesagt hast, wenn du den Hopfen spät reinbringst, dann kommt die ganze Fruchtaroma rum. Ist das dann der?
Ja. Und da haben wir auch dann mit der Gärtemperatur gespielt, mit der untergärigen Hefe, soweit wie es eben erlaubt hat. und eben auch mit dem Hopfen, um dann trotzdem diese typischen Weizencharakter rauszubekommen. Ne?
Und der Hopfen, wo kommst du denn her? Ist das
hier? Aus Hallertau und Spalt. Also aus, eigentlich aus den besten Anbaugebieten der Welt. Ne? Aber es ist auch so, wir verkaufen nur ganz hohe Qualität und verwenden auch dann richtig die Produkte dazu. Ne? Also die Rohstoffe, die kommen aus der Region mit dem Malz und eben der Hopfen aus den besagten Anbaugebieten. Ne? Aber zum Teil verwenden wir auch ausländischen Hopfen, also das australischen oder Neuseeland oder USA. Ne?
Ist das aus der Not, weil der Nachschub aus der Hallertau
nicht mehr gewährleistet ist? Oder? Weil die ganz andere Fruchtcharakteren haben. Ne?
Aber stimmt, ist das ja Hopfen schon über Jahre quasi gebucht ist? Oder?
Es ist gerade bei unserem deutschen Hopfen, der ist absolut im Ausland gefragt und gerade in den USA. Und die haben zum Teil unsere Aromenhopfen schon fast aufgekauft. Ja. Ne? Also da haben wir kleine Bräuer dann schon Probleme, weil es ist ja dann eh nicht so interessant. Ne? Und also da muss man dann schon einen guten Hopfenhändler haben, dass man dann auch immer seinen Nachschub hat. Ne?
Das wird schon also über Händler erledigt. Da geht man nicht direkt zu demjenigen, der den Hopfen anbaut.
Ja, das ist selten, dass ich mit sowas Kleinen abgeben.
Was heißt klein? Also wie viel Kilo Hopfen sind das, die Sie hier verarbeiten?
Naja, wir haben schon ganz schöne Mengen, weil wir halt viel mit Späthopfen und so arbeiten. Also wir brauchen jetzt zum Beispiel bei Densud schon 10 Kilo Aromahopfen. Ne? Also
10 Kilo Hopfen für 18 Hektoliter.
Ja. Wenn wir das jetzt raufrechnen, okay. Es kommt für einen schon große Menge vor, aber für einen großen Hopfenhändler.
Das ist ein Witz. Das ist, ja.
Aber wir bekommen schon das, was wir wollen. Und wenn nicht, dann wird halt was anderes gemacht. Das ist kein Problem. Wir sind flexibel, dann werden andere Biere gemacht. Weil bei uns ist es halt wirklich, dass wir in der glücklichen Lage, wir machen ja auch sogenannte wie Auftragsbiere, wo der Kunde dann einfach sagt, er möchte jetzt die und die Biersorte haben, mit annähernd den Geschmack, mit der Farbe und dann wird es gebaut. Ne? Aber damit haben wir aber auch Spielraum, was für einen Hopfen wir verwenden. Und,
ne? Können Sie den lagern, den Hopfen? Oder
ja, der muss kühl und halt möglichst kühl gelagert sein. Ne?
Und wie lange hält der dann?
Also Aromahopfen 3-4 Jahre, aber dann ist Schluss. Ne? Die Pellets, ja. Das ist da praktisch die Hopfendolde, Gefier getrocknet und also praktisch nur gepresst, die Hopfendolde. Ist nicht irgendwie was Minderwertiges, sondern das ist bloß mit Naturhopfen, da tut man sich halt hart, da braucht man wieder einen extra Filter in der Suppfanne, weil dann sind ja da die ganzen Hopfendolden drin und die ganzen Blätter und alles, ne? Das würde ja dann die Pumpe verstopfen. Also muss man das dann in Filterbehälter geben. Ne? Und vom Aroma und vom Geschmack her, also ich merke da keinen Unterschied. Okay, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir runter in den Lagerkeller, da ist recht eng. Und bitte, dass sich ja jeder ein Glas mit runternimmt. Und das Zwickelpilz, das nehmen wir direkt vom Damm weg. Der Hahn, wo ich vorhin das Bier raus habe, den nennen wir Zwickelhahn. Ne? Und da kommt ja auch das Wort her. Aber das ist jetzt nicht in einem bestimmten Zusammenhang mit einem Bier, ne? Sondern man kann jedes Bier, was man aus diesem Zwickel nennt, Zwickelbier nennen. Also ein Zwickelkeller, was man halt drin hat, Zwickelpilz, Zwickelbock, was auch immer, was da drin ist. Also das ist nicht zusammenhängend. Der Name mit einem bestimmten Biersorte. Ne? Und Zwickel heißt einfach so, weil man das aus diesem Zwickelhahn rauslässt und das ist dann unfiltriert, also das ist unbehandelt. Das ist ja so, wie es im Tank vergoren ist. Deswegen ist es auch so trüb noch und hat halt noch volle Nährstoffe. Das ist vollmundig und ein schönes Bier zum Trinken. Es gibt ja verschiedene Arten von Pilz. Und zwar das fränkische Pilz, das ist mehr, also das ist nicht so eichhopfig. Das liegt von, da gibt es gewisse Bittereinheiten, dass man das ausrechnen kann. Und bei einem fränkischen Pilz sind die Bittereinheiten so circa bei 24 bis, ich sag jetzt einmal, 32, 33. Das sind dann schon eher herbe. Dann nordische Pilze, also von Norden von Deutschland, die haben dann schon, ich sage es mal, von 28 bis vielleicht 36, 38 Bittereinheiten. Das Zwickelpilz hat 41 Bittereinheiten, aber schmeckt jetzt nicht extrem bitter, sondern weil da ist alles mit Aromahopfen gebraut wurde und so mehr die Frucht rausgekitzelt worden ist. Ne? Also ihr merkt ja bei den Zwickelpilzen, da schmeckt viel noch Zitrusfrucht und also eher mehr fruchtig. Das ist eigentlich untypisch für Pilz. Ne?
Bitte? Ja, das war.
Okay. Und vom Alkohol her hat es 5,1 und die Stammwürze ist 12,4. Also ist auch schon ganz schön stark und ist auch vollmundig gebraut. Also da ist richtig was drin.
Wie sieht das denn aus, wenn man so ein Bier hier für die Gemeinde braucht? Mhm. Wird das so angenommen?
Oh, das stößt auf zweierlei Welten. Ah. Also wenn ich jetzt da mit später, wo wir da so ein Baltic Border probieren würde, wenn ich das am Stammtisch damals serviert habe, dann war das halt total geteilte Meinung. Der eine hat es krass, der andere hat es geliebt. Ne? Und also es ist hier in Oberfrankengrad ist halt schon noch sehr viel Tradition und das Festhalten an den gewöhnten Bieren.
Aber durch diese Craft-Biere oder handwerklich gebrauchten Biere, ändert sich da nicht auch der Biergeschmack so ein bisschen der allgemeine?
Ja, es wird viel, viel mehr experimentiert und es wird sich auch angeglichen, weil es ist halt leider so, das Ausland hat uns da wirklich die Ränge weggenommen. Ja, ne? Da sind wir ein bisschen hinten dran, aber es versuchen halt schon viele Brauer jetzt das alles wieder zu aufzuholen. Ja. Also die Bewegung ist auf jeden Fall da und die Tendenz zu solchen Bieren ist auch gefragt. Wie Italien zum Beispiel, das war ja reines Weinland. Ich war jetzt erst letzte Woche in Rom auf einer Biermesse, Bierfestival habe ich ausgeschenkt. Und also das war Wahnsinn, was die an Biersorten geboten haben. Das waren ungefähr 40 italienische Brauereien, dann eine belgische, tschechische und zwei deutsche, das waren wir. Und Freigeist aus Köln und
Sebastian, also
der Sebastian, ja. Ein Freund von mir.
Ja, ich komme ja auch. Ich bin
ganz, von daher. Ganz lieber Kerl. Ja. Und auf jeden Fall, das ist ein Wahnsinn, was die da an verschiedenen Bieren gebracht haben. Das war verrückt.
Ja, wir haben ja auch einen anderen Leitzug gehabt. Ja. In Deutschland sind wir ja verwöhnt von Bier, die dann nur drei Biere haben, die alle flach sind.
Also die sind da wie verrückt. Und das wird auch angenommen. Da war Mittag um 12 Uhr da schon alles voll. Da war ein riesen Gelände. Ne? Die abends waren die in achter Reihen 100 Meter draußen angestanden, um reinzukommen. Wow. Also das war schon
die enorm. Rufen auch ordentlich Preise auf in Italien.
Für ja,
Biere, ne? Nur in Italien.
Ja, normale Biere, also in Großstädten, kann man in der Regel sagen, da 0,22 Euro bis auf 0,55 Euro, so ja. In der Richtung. Ja. Aber es ist am Wachsen, ja. Der Preis. Ja, wenn wir das hier auch erzielen könnten, dann könnten die Brauer auch leben. Ne? Aber ja. Es herrscht aber nicht keine Einigkeit. Ne? Das ist das Problem. Weil meisten haben halt ein wenig so eine Mischkalkulation, die haben eine eigene Gaststätte, vielleicht noch Fremdenzimmer, die Brauerei und das wird halt in einigen gesehen. Ne? Und wenn man bloß mit der Brauerei, in Anführungsstrichen, handiert, dann muss man halt auch rechnen. Dann, ne?
Sind Sie da ganz bewusst dann so, wie Sie zum Brauen oder zum Spezialbierbrauen denn gekommen?
Ja, ich hab schon 2007 habe ich schon angefangen, mit den sogenannten Craft-Bieren, da habe ich dann schon ein ganz besonderes Bier, wo alle schon gelächelt haben. Den Affumicado, das war doppelter Rauchbock mit 95% Rauchanteil. Und das war dann schon das erste Extrem. Und dann hat mir das irgendwie gefallen. Und so ich auch eigentlich aus meiner Leidenschaft, aus meinem Bauch raus, habe ich dann immer mehr Sorten kreiert. Ne?
Ich habe unten den Zeuge gesehen, der steht ja auch, wenn man reinkommt, hängt. Ich dachte immer, das sei ein reines Oberpfalz.
Ja, es ist so wahr, dass es in der Oberpfalz heimisch ist. Ne? Aber es war ganz früher auch schon an der Grenze von Oberfranken. Und wir haben uns einfach Zeugestube genannt, weil wir auch noch ein Kühlschiff besitzen.
Okay.
Und der Zeugelbier, das besagt halt, du musst ein Kühlschiff formen. Mhm. Normalerweise eine Befeuerung mit Holz, aber das hat sowieso kaum mehr.
Das ist ganz klassisch aus dem Kuchenbrauhaus.
Ja, so haben wir einfach das angemaßt, Erzeugel.
Aber Kommunenbräuser gibt es hier in der Gegend nicht? Also
es gibt schon, aber Vereinsbräuser.
Okay.
Es gibt schon. Aber wir haben uns dann auf die Stirn geschrieben mit der Zeugestube, dass wir nur an bestimmten Tagen geöffnet haben. Wir haben auch nicht das Wochenende dazu genommen, sondern haben Mittwoch, Donnerstag, Freitag aufgemacht. Dann ist noch der Sonntagmittagstisch dazu gekommen und Samstag haben wir nur geschlossene Veranstaltungen gemacht. Ja, die Leute haben gesagt, die haben einen Batscher auf Englisch, weil das macht ja normal kein Mensch, dass man das Wochenende nicht aussitzt, wo das meiste Geschäft ist. Aber wir haben unsere Bude voll gehabt, weil wir haben halt das weiter transportiert, was wir gelebt haben. Ne?
Also schön, wenn das ein Erfolg
ist. Ja, nee, das war absolut.
Wie kühlen andere runter, wenn sie kein Kühlschiff haben? Wie das dann direkt Eis?
Ja, das funktioniert so. Nach dem Brauvorgang, also nach dem Hopfenkochen, kommt es in einen sogenannten Whirlpool. Das ist ein rundes Gefäß. Das wird, die Würze wird an der Seite eingeleitet. Das erzeugt dann eine ganz schnelle Drehung, Zentrifugalkraft. Und praktisch in der Mitte setzt sich der leichte Druck ab am Boden, was hier am ganzen Kühlschiff stattfindet. Und die Würze dampft dann eben im Whirlpool noch aus. Und dann kommt es direkt vom Whirlpool in einen Würzekühler und in Gärtank. Ja, so ist der Ablauf. Also im Endeffekt, das Brauen ist immer irgendwo gleich. Es ist halt bloß die Unterschiede mit den Gerätschaften, was jede Brauerei hat. Ja.
Und so ist dann eigentlich hier in Franken das so, wie es in Franken ist. Also wird überall in Deutschland Bier getrunken. Aber hier hält sich ja diese Tradition mit den Brauereien.
Ja. War ja hier in jedem Dorf, da waren ein, zwei Brauereien. Ja. Wir haben ja hier die größte Brauereidichte.
Um das Bier loszubekommen oder warum geht es um Westerwald?
Ja. Hier trinkt halt jeder. Es hat schon angefangen dann am Vormittag, dass wir früh schon Bier getrunken haben. Aber es lässt auch nach. Ne? Es kann sich kein Mensch mehr erlauben, welche fahren, welche Arbeitsstätten und so weiter und so fort. Das geht auch einfach nicht mehr. Ne? Aber so muss sich halt der Brauer dann auch umstellen. Und deswegen ist halt da auch jetzt eine andere Bewegung gekommen. Ne? Es funktioniert halt einfach nicht mehr so. Bei manchen Traditionsgaststätten, wie zum Beispiel der Hölzlein in Lohndorf draußen, da funktioniert es noch. Der hat immer eine Sorte gehabt und der hat seine Gaststätte voll gehabt. Ne? Aber das zeichnet sich halt aus durch die Langjährigkeit und durch die Qualität, durch die immer standhafte Qualität. Ne?
Und in den Gaststätten, da kommen die Einheimischen oder kommen Touristen?
Ja.
Oder wer kommt?
Einheimische, aber jetzt, der Trend geht halt immer mehr zum Tourismus. Ne? Also in Bamberg ist es voll mit Tourismus. Ne? Und halt auch mit Auslandsgästen.
In der Region, ne? Auch im Land machen die Kneipen zu. Ne? Da geht keiner mehr hin.
Ja,
junge Leute gehen in die Städte, Diskotheken.
Das Sterben ist da. Ja. Und es wird auch in der Zukunft viel mehr wegbrechen noch. In der Art. Ne? Gut, jetzt, ich würde sagen, jetzt machen wir mal die zweite Sorte. Ne? Hefe vergoren, aber hierbei handelt es sich um eine Untergärche. Aber ihr werdet trotzdem alles wiederfinden, einen leichten Bananencharakter, Mango, Pfirsich drückt auf jeden Fall durch. Und Aber nicht vergessen, es ist jetzt kein normales Weizenbier, sondern ein Doppelbock. Gell? Und der hat 7,8 Alkohol mit 18,2 Stammwürze. Und ja, von den Bittereinheiten ist es eigentlich eher uninteressant, aber der hat 30. Ja? Das ist ganz fruchtig. Aber man merkt, dass man trotz Reinheitsgebot mit den Bieren auf jeden Fall spielen kann. Die ausländischen Kollegen, die haben es natürlich etwas leichter, weil die außerhalb von Reinheitsgebot brauen und können natürlich dann auch Gewürze verwenden, wie jetzt nenne ich einmal Koriander, oder die können Orangenschalen oder Zitronenschalen verwenden zum beim Lachen oder Vergären oder in der Suppenpfanne. Also sämtliche Gewürze kriegt man natürlich dann schon ganz andere Charaktere aus dem Bier. Ne? Aber trotzdem, man kann mit dem Reinheitsgebot so viel spielen. Das nächste Bier, das ist dann wieder anders extrem. Aber jetzt genieße das erstmal bitte kurz und ich mache schnell eine englische Tour dazwischen. Ne? Mhm. Ja, die Daniela kann dann nachher die nächste Säule reinschicken, den Valley Border, und zum Erklären bin ich dann wieder da. Okay. Und fast 22 Stammwürze. Der ist aber jetzt schon ein Jahr lang in der Flasche und hat aber noch nicht so viel gelitten. Also der Aromahopfen ist vielleicht ein bisschen weg. Aber das Bier ist noch richtig gut trinkbar. Man spürt noch die ganzen Malzcharakter raus, Schokolade und da sind auch verschiedene Hopfen aus Neuseeland und USA verwendet worden. Und zwar habe ich das zusammen mit dem berühmtesten Braumeister gebraut, mit Demolen aus Niederlande und Närke von Schweden. Die waren hier gewesen und haben mit mir zusammen den Baltic Border eingebaut. Ist aber auch total eigentlich untypisch, also hier in der Region würde der mit Sicherheit nicht so gut ankommen. Ist auch gerade Trinkbier, man muss so ein Bier eigentlich mehr genießen. Ich vergleiche es immer mit einem Eiswein, dass man halt einfach die Aromen rausschmecken tut und ob das jetzt anschmeckt oder nicht, das ist mehr eine Frage des Interessieren, also interessant sein von dem Bier. Ne?
Wir fallen aber sofort zu Heidelbrunner Dessert sein.
Ja, Schokolade zum Beispiel. Ja. Und Dessert, ja. Absolut. Ja. Ich habe leider habe ich jetzt noch nicht, das ist noch zum Abfüllen, den Russian Imperial Stout da. Sonst hätte ich euch auch da probieren lassen können. Der hat 90 IBU und 90, ja. 25,2 Stammwürze und 12% Alkohol. Und das ist aber richtig. Also Schokolade, bitte. Ja. Aber in der Zukunft, also es ist auf jeden Fall geplant, dass wir in kleinen, also so 0,33er Flaschen abfüllen und halt immer so Spezialitäten. Momentan haben wir leider Gottes noch keine Flaschenabfüllungen. Wir liefern ins Ausland nur 30 Liter Gastronomie, also so Cakefässer. Und haben wir jetzt leider Gottes auch nichts zum Anbieten, dass wir da was mitgeben. Aber ich setze mich mit Florian in Verbindung und dann können wir ja das noch nachträglich machen.
Ne? Also wenn wir das Flaschenbier dann so abonnieren können.
Das wäre schön,
ja. Was Neues. Ja, irgendwann werden wir bestimmt auch mal einen Internetshop mit angegliedert haben. Ne? Ja, das machen. Spezialist, ja? Okay. Brauchen wir.
Ja, das ist toll.
Wir müssen jetzt langsam bloß oben anfangen mit dem Kühlschiff. Also ihr könnt euch ja da aufhalten oder noch rumschauen. Daniela und ich, wir machen jetzt bloß den Anfang vom Kühlschiff. Das ist jetzt momentan noch nicht so interessant, aber später, wenn es auf den Endzug geht, ist vielleicht auch noch schön, ein paar Fotos zu machen, weil dann kommt das Kupfer schon schön raus und der grüne Trub. Das ist dann wie so, schaut aus bald wie eine Landkarte. Das ist dann vielleicht recht schön noch zum Fotografieren, wenn es dann auf den Schluss zu gehen. Ne? Wir tun jetzt bloß einmal das vorbereiten. Das läuft ja dann bestimmt jetzt eine halbe Stunde. Die Hefe müssen wir noch dazugeben. Da könnt ihr auch dann noch mit Zuschauern. Ist vielleicht auch noch interessant. Ne?